Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für heute steht im Johannesevangelium im 19. Kapitel, die Verse 16 bis 30. Ich lese mal nicht nach Martin Luther, sondern nach der neuen Genfer Übersetzung. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Und Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus, zu der sogenannten Schädelstätte, auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt. Und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das sagen wir, wenn etwas Großes, Gewaltiges hinter uns liegt, wir viel geschafft haben und es ist erledigt. Ein Fußballer, ja, ein ganzes Team von Fußballern, die sagen, der Pokal ist geholt, es ist vollbracht. Ein Maler, der sein Bild vollendet hat und er steht davor, bewundert und sagt, vollendet, vollbracht. Ein Autor oder ein Regisseur, dessen Stück aufgeführt wird, zum ersten Mal und es ist rum, es ist vollbracht. Ein Chirurg, der das Skalpell zur Seite legt, Faden und Nadel, der Körper gerade geschlossen, die OP ist geglückt, es ist vollbracht. Alle atmen auf. Wir sagen, so etwas, wenn ein großes Werk geschehen ist. Was ist das große Werk, was hier eigentlich vollendet worden ist? Und was war die Wirkung von diesem? Ja, und gibt es von unserer Seite da eigentlich was zu tun? Ich bleibe mal ganz kurz bei dem Chirurg, um zu erklären, auf welche Punkte wir uns vor allen Dingen heute verstärken werden, nämlich auf die Wirkung. Wenn ein Chirurg mir erklären würde, nach meiner OP, was er da alles gemacht hat und wie das funktioniert und warum, dann wäre ich überfordert. Ich glaube, so ist es auch beim Kreuz. Er möchte, dass wir verstehen und darüber nachdenken, doch wir werden es vielleicht nicht bis ins Letzte verstehen. Aber dann, wenn er erklärt, was es für Auswirkungen hat, du kannst wieder laufen, du kannst deinen Arm wieder bewegen, du kannst wieder atmen, nein, du brauchst noch kein Hörgerät. Was auch immer der Arzt gerade an uns getan hat, dann atmen wir auf und sagen, ja. Und so ist es auch beim Kreuz. Was wirkt dieses Es ist vollbracht? Was ruft er da? Was meint er damit, wenn er sagt, es ist vollendet? Als erstes müssen wir festhalten, dass das Johannesevangelium sehr genau darauf achtet. Und wir merken es gerade in dem Text, den wir gehört haben, dass vor allen Dingen eins vollbracht ist als erstes, nämlich die Schrift. Er guckt genau hin und sagt immer wieder, wie die Schrift gesagt hat, wie die Schrift gesagt hat. Er trank, wie die Schrift gesagt hat. Die Kleider wurden verteilt, wie die Schrift gesagt hat. Und das ging ganz vorne am Evangelium schon los. Was dahinter steckt, ist eigentlich die Denke. Und jetzt kommt's. Das ist Gottes Heilstat. Hier schreit es heraus, es ist vollbracht, der Sieg ist errungen, denn es ist ein Siegesschrei, der da am Kreuz losgelassen wird. Und alles zielte darauf hin. Alles, was vorher war. Alles, was Gott zur Schlange sagte. Alles, was dann kam. Alles, was an Gesetzgebung kam, an Kultgesetzen, an Versprechen an Abraham, an Versprechen an Mose. Wie der Tempel gebaut ist. Die Opfer, die da drin stattfanden, die Verheißungen an die Propheten, die vielen, die immer wieder gesprochen haben in die Generation und manche merkwürdigen Sachen, die sie verheißen haben. Alles läuft auf diesen Punkt zu und wird klar in dieser Person, die ruft, es ist vollbracht, jetzt hat sie es erfüllt, jetzt könnt ihr verstehen. Jetzt laufen die verschiedenen Wege, die sich sozusagen den Berg hinaufgekringelt haben und wir sind im Wald gelaufen und dachten, wo führt das hin? Zu einem Punkt. Und wir erkennen, hier ist der Punkt. Auf Golgatha. Darauf ist alles zugelaufen. Die Schrift sollte erfüllt werden. Und es wird uns eins deutlich, dieser Jesus, wo er rief, es ist vollbracht. Damit meinte er sein Leben, ja, aber nicht, dass er seinen Prinzipien gefolgt ist. Nicht nur, dass er große Wunder getan hat und großartig lebte. Nicht nur, dass er sündlos lebte, das heißt, dass er die ganze Zeit mit seinem Vater verbunden war und seinen Willen tat. Nein, sondern dass sein ganzes Leben die Schrift erfüllt hat. Er verstand sich aus der Schrift und was über ihn gesagt worden ist und lebte ihr nach. Und bis ins Letzte, bis in sein Sterben hinein sehen wir, dass er konkret sich sozusagen daran hält, dass die Schrift erfüllt ist. Und dann schreit er auf, jetzt ist es vollbracht. Nun, als was stellt die Schrift ihnen vor? Und das Johannesevangelium, aus dem wir eben gehört haben, stellt ihn selber vor, ganz am Anfang mit, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Das war seine Bestimmung, zu kommen und zu sterben. Deswegen haben wir die Evangelien, die größten Stellen über sein Leben sind eigentlich sein Tod. Die nimmt unwahrscheinlich viel Raum ein in den Berichten über sein Leben. Er sollte sterben als Sühneopfer, was auch immer das heißt. Er war makellos, weil Opferlämmer makellos waren. Er wurde zerschlagen und blutend, weil Opferlämmer bluten und zerschlagen wurden. Er war unschuldig, weil Opfer unschuldig sind. Das ist der Grund. Und es ist wichtig, das im Blick zu behalten, weil sonst ist der Siegesruf seltsam. Helden in der Antike und auch in unserer Zeit werden anders dargestellt. Und selbst wenn sie heldenhaft sterben für jemanden, dann nicht zerschunden, zermetzelt und dann so kläglich wie er, sondern vielleicht noch mit einem Schwert in der Hand und gerade die anderen rausgeführt. Also wenn man Jesus großartig dargestellt haben wollte als Evangelienschreiber, hätte man es ein bisschen schöner machen können, muss man ehrlich sagen. Aber nein. Er ist zerschunden, zerschlagen und in dem Moment ruft er, es ist vollbracht, die Versöhnung für unsere Sünden. Gut, ich habe gestaunt, wo ich darüber nachdachte, denn das heißt, Gott hat sich viel Mühe gegeben. Er hat ein Volk erwählt, er hat eine Kultur geschaffen, eine Opferkultur, hat Regeln erlassen, damit wir an diesem Punkt, wo er endlich zum Zuge kommt durch seinen Sohn, ein bisschen verstehen können, was da geschieht. Ein Grieche hätte es nie verstanden, dachte, was soll das? Ist doch lächerlich, dass der Sohn Gottes stirbt an einem Kreuz. Also muss er sozusagen erst ganz viel erklären mit Opferkult und sonst was, damit sozusagen in eine Kultur des Judentums hinein geboren wird und hinein stirbt sozusagen, um zu verstehen, warte, das hat ja alles Sinn, was da geschieht. Und so versuchen wir uns das ein bisschen zu erklären und wir gucken uns eine Sache nur von diesen Sachen, die Erfülltheit an. eines, was mit Opfer zu tun hat und auch mit Versöhnung, nämlich den großen Versöhnungstag. Ich möchte kurz was zu erklären und dann kommen wir ganz schnell wieder zu Jesus hin, weil wir wollen uns ja die Wirkung vor allen Dingen angucken. Das Bild habe ich schon öfters gezeigt, aber es ist immer wieder gut. Der große Versöhnungstag, ich habe nochmal nachgelesen, das ist der Tag, der einmal im Jahr der Juden gefeiert worden ist. Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und er ist eingeführt, weil zwei Priester gestorben sind, in der Gegenwart Gottes. Weil sie Sachen falsch gemacht haben und Gott hat gesagt, so geht's nicht weiter, ich muss hier mal ganz kurz was klarstellen. Nämlich Folgendes. Es gibt einen Tag, wo wir Versöhnung und Gemeinschaft feiern, aber das soll folgendermaßen gemacht werden. Der Priester, der das vollzieht, und das ist der oberste Priester, der soll sich reinigen. Für ihn wird was geschlachtet, ein Stier, ein Lamm. Er soll sich selber waschen. Und dann soll er eine Ziege, glaube ich, nehmen, ein Widder. Und dann stemmt er sozusagen stellvertretend seine Hand darauf und dieser wird in die Wüste geschickt, weggetragen. Immer Identifikation, wir, das Volk, das bist du, unsere Schuld, auf dir, alle unsere Vergehen und weg. Und die zweite Sache ist, das hat er geschlachtet, das war für das Heiligtum bestimmt. Und dann schritt er hinein in das Heiligtum, so war das aufgebaut. Später war der Tempelplatz auch so dem nachempfunden, viel pompöser. Das ist sozusagen die Tempelanlage oder das Stiftshüttenanlage sozusagen. Hier war die Stiftshütte, das Heiligtum selber, davor das Brandopfer, der Brandopferaltar. Man muss wissen, dass schon, wo er hineingeschritten ist, mit dem Blut des Lammes in der Hand sozusagen, um den großen Versöhnungstag zu feiern, dann ist er schon auf Gebiet gegangen, wo gar nicht alle Menschen rein durften. Das müssen wir uns überlegen. Schon hier waren die Frauen, glaube ich, und die Fremden nicht mehr dabei. Und schon hier waren sämtliche Männer nicht mehr dabei, sondern nur noch Leviten und Priester, wenn er dann in das Heilige eingetaucht ist. Und dann kam er zu diesem Vorhang. Und hier dieser Raum, das Allerheiligste, wo die Bundeslade stand, ein Zeichen, dass Gott mit seinem Volk einen Bund gemacht hat. In diesem Ort der Gegenwart durfte niemand rein. Ein dunkler Raum. Und einmal im Jahr ist der hohe Priester hineingegangen. Ich habe gelesen, dass er rückwärts gegangen ist, um ja nicht zu sterben. Dass vorher Räucheropfer gebracht ist, dass auch alles verhüllt ist und man nichts sehen kann. Und dann spritzte er über den Rücken das Blut des Lammes an den Altar. Krass. Was es damit sagt, und wir versuchen es in kurzen Pinselstrichen zu halten. Dieser Aufbau, das Vorgehen zeigt, es ist nicht leicht, für den Menschen zu Gott zu kommen. Ja, eigentlich ist es unmöglich, diesem heiligen, großartigen Gott zu begegnen. Und uns wird die Größe Gottes bewusst und auch die eigene Schuld, die eigene Distanz eigentlich zwischen Gott. Und alles, was wir von Gott wissen, ist eigentlich ein dunkler Raum. Nichts. Wir sehen ihn nicht und nichts. Wir vernehmen vielleicht manche Sachen, aber erkennen tun wir noch lange nichts von ihm. Und wenn wir uns ihm nahen, dann müssen wir uns um unser Leben fürchten, weil hier nämlich die Heiligkeit und Größe Gottes auf unsere eigene Unzulänglichkeit trifft. Und ob Gott will oder nicht, in diesem Moment geschieht Gericht. Und das tut's. Deswegen ist viel Blut vergossen worden, so grausam das ist. Und wir sagen, was soll das? Blut bedeutet Leben. Blut steht für Leben. Und hier ist was Unschuldiges gestorben immer, damit die Menschen in der Gegenwart Gottes leben können und Gott in der Gegenwart seiner Menschen. Es ist eine verrückte Sache. Es war nicht leicht, zu ihm zu kommen. Uns wird hier die Entfremdung des Menschen von Gott deutlich. Wir können nicht ohne weiteres zu ihm. Und obwohl er unter seinem Volk wohnte, war eine Decke, ein Vorhang zwischen ihm, zum Schutz des Volkes vor Gott und zum Schutz Gottes vor unserer Sünde. Und ich glaube, genauso leben wir. Gott ist überall. Er ist überall gegenwärtig. Aber wenn er wirklich in seiner vollen Heiligkeit auftreten würde, dann brauchen wir Schutz. Und genauso ist der Vorhang noch vor unserem Auge. Wir erkennen ihn nicht. Eigentlich ist es Finsternis, wenn es um Gott geht. Aber jetzt kommt's. Wir wollen nicht länger darüber reden, sondern wir nehmen dieses Bild nur ein wenig, hier ist noch ein bisschen näher, das Heilige, um zu verstehen, was da gerade geschieht. Als er schreit, es ist vollbracht, ich bin das Lamm, es ist getan, dann sagt er eigentlich auch mit, er schreit mit hinaus, großer Versöhnungstag ist heute. Alle Versöhnungstage, die vorher, die Jahrhunderte gefeiert worden sind, die Jahrtausende, die waren nur ein Abbild von dem, was jetzt kommen sollte. Ich bin der, der Versöhnung schenkt. Und an diesem Tag geht Jesus als der eine Reine seinen Weg in das Heiligtum. Ich stelle mir das vor, dass er es schon oft gegangen ist. Er ist schon oft gegangen. Auf dem Berg der Verklärung, da stand er in der Gegenwart Gottes und betete und seine Jünger hielten es gar nicht aus. Sie konnten gar nicht hingucken, weil er als der Sohn Gottes rein und so hingegangen ist. Aber heute an diesem Tag geht er nicht nur als Jesus hin, sondern er geht als Lamm, auf den Gott unsere Schuld legt, unsere Identität. Er geht als wir hin. Er kann unsere Identität annehmen, weil er selber rein und unfehlbar ist, so wie diese Lämmer. Und er nimmt uns, und als ob wir selber hineingehen, wagt er sich in die Gegenwart Gottes. Und diesmal ist es anders. Diesmal sieht er nichts. Diesmal kein Licht, diesmal Finsternis. 3 Stunden Finsternis. Niemand sieht was vom Ring Gottes, Ring des Sohnes Gottes am Kreuz. Und er tappt in das Dunkle, in die Heiligkeit Gottes und an dem Ort des Gerichts. Und Gott vollzieht sein Gericht, weil er hier stellvertretend für uns steht und kämpft und in der Gegenwart Gottes ist und aushält und nicht weicht. Und das Gericht Gottes wird vollzogen. Und er selber, er spritzt nicht irgendein Blut dahin, sondern es ist sein eigenes Blut, was er vergießt. Deswegen braucht er keine Lämmer und sonst was, sondern es ist das erste Mal, dass Menschenblut das, was in der Gegenwart Gottes fließt. Und das einzige Mal, dass Menschenblut fließt, nämlich das seines Sohnes. Das ist sein Weg, dafür ist er gegangen. Und dann geht er raus. Am Ende geht er raus. Und alle blicken gebannt auf ihn, die Menschen und Gott, die Erde und der Himmel. Und so wie der hohe Priester sonst rauskam, hängt er da als das Lamm selber, der sich gegeben hat und schreit, es ist vollbracht. Matthäus überliefert es uns anders. Er hört nur den Schrei und er weiß nicht, was geschrieben worden ist. Aber er berichtet uns was anderes, dass nämlich genau in diesem Moment, als Jesus schreit, dieser Vorhang zerreißt. Und zwar von oben nach unten. Die Dunkelheit kommt Licht. Der Mensch kann zu Gott und Gott kann zum Menschen. Die Barriere ist aufgehoben, die Sünde ist weggetragen. Auf ihm, der in die Wüste geschickt worden ist und weg, raus, auf Golgatha. Sie ist fort. Er ist das Lamm, das getragen hat, weggetragen. Keine Trennung mehr. Ein Schrei, ein Siegesschrei voller Freude. Es ist vollbracht. Wem schreit er es entgegen? Nun, er schreit es seinen Menschen, euch und mir und allen Menschen zu. Es ist vollbracht. Und wie der Chirurg erklärt, was es bedeutet, so schreit er mit ihm, lieber Mensch, es ist Gericht vollzogen. Die Anklage ist gehalten. Und alle anklingenden Stimmen gegen dich, dass du nicht genügst, dass du nicht perfekt genug bist, all das zählt nicht. Ohne Jesus zu leben heißt, ich trete irgendwann in die Gegenwart Gottes. Nämlich dann, wenn der Vorhang weggewischt wird durch den Tod. Und ich stelle mich ihm selber gegenüber und sage, okay, ich will gucken, ich will selber mit dir richten. Aber mit Jesus heißt es ist schon gerichtet. Der Vorhang ist schon weggenommen. Mein Urteil über mich wurde schon gesprochen, den hat dieser eine damals aufgehalten und er über sich ergehen lassen. Mit ihm trete ich in die Gegenwart Gottes und ich weiß, meine Sünde ist weggetragen. Nicht, weil ich bewiesen habe, wie toll ich bin, sondern Gericht ist gehalten worden, nämlich über dem ein. Und er schreit es zu. Es ist vollbracht, lieber Mensch, du hast Zugang zu Gott. Du musst nicht irgendwie Gott kleiner machen und sagen, warum kann Gott mir nicht einfach so vergeben? Mach dich mal ein bisschen nicht so heilig, sondern ein bisschen menschlicher bitte. Nicht so groß und herrlich. Ich muss auch nicht meine Sünde kleiner machen, meine Schuld und Verfehlungen, alles, was ich unterlassen habe oder wo ich anderen geschaden habe durch das, was ich getan habe und denke und überhaupt meine ganze Existenz, wenn ich mal gucke und mich hinein. Oh, ich muss es nicht verschönigen, sondern sagen, ja, das ist so. Und ich kann diese Spannung bestehen lassen und trotzdem voller Gewissheit und Zuversicht, so heißt es, zu dem Thron der Gnade gehen. Ja, so nennt es später der Hebräerbrief. Das ist der Thron der Gnade und nicht mehr der Thron des Gerichtes. Du musst nichts mehr klein und groß machen, sondern ehrlich vor ihn treten. Und doch, du musst nichts entschuldigen, dich nicht erklären, dich nicht selbst behaupten. Und doch darfst du Gewissheit haben. Du musst keine Angst mehr haben, keine Bedenken, was Gott über dich denkt. Denn es ist klar, es ist ihm egal, was du über dich denkst. Es ist egal, wie du vor anderen dastehst. Es ist nur eins für ihn wichtig, nämlich, wer du in Jesus bist. Und da heißt es vollkommen, tadellos, wie ein Lamm. Denn er hat mit dir getauscht. Es ist der Ort der Ruhe, der Zuversicht, Wissen, dass die Heiligkeit Gottes ich mich ihr nahen kann. Ja, aber er schreit es nicht nur uns Menschen zu, er schreit es seinem Vater zu. Vollbracht, Vater, vollbracht. Deine Liebe ist zu seinem Punkt gekommen. Und das heißt, ja, vollbracht der neue Bund, den du schließen wolltest. Jetzt, ich habe unterzeichnet, ich bin als Mensch gekommen. Und von Menschenseite ist alles erfüllt. Mit meinem Blut habe ich den Vertrag versiegelt. Und jetzt, Vater, halte deinen Vertrag ein. Schließe den neuen Bund mit den Menschen. Vollbracht. Und das heißt, der neue Bund Gottes, das sagte er schon durch seinen Propheten Ezekiel und Jeremia, war: Ich möchte einen neuen Bund schließen. Und zwar einen Bund, wo ich in den Menschen hineinkommen möchte durch meinen Geist und aus den Menschen solche machen möchte, die mein Wort halten und danach tun, die von innen heraus heilig und anders werden. Ich möchte Wohnung nehmen. Und so schreit er heraus: Vollbracht. Die Menschen können bei Gott wohnen und Gott findet eine Wohnung bei dem Menschen, in jedem Menschen. Er schreit es zu seinem Vater hinaus, Gemeinschaft ist möglich, auch dir Vater, auch dir Heiliger Geist, und jetzt nimm Raum in ihnen, denn ich habe sie gereinigt, ich habe sie befreit. Oh, was für eine Gemacht, denn es ist der Heilige Gott, der jetzt in uns wohnen geben kann. Die Größe Gottes, die Stärke Gottes, die Gewaltige, der Licht ist und eben keine Finsternis selbst will Wohnung nehmen in uns und kann es. Und dann schreit er es hinaus, vollbracht aller Finsternis und allen Mächten dieser Welt, die unser Leben attackieren. Er macht der Sünde entgegen. Er sagt, ich bin nicht nur das Schuldopfer, nein, ich bin auch das Passahlamm, mein Lieber, der dafür gesorgt hat, dass mein Volk der Verknechtung, der Versklavung unter dem Pharao entrissen wird. Und das heißt zur Macht der Sünde, du hast kein Recht mehr, ich habe sie erkauft, sie gehören mir. Gib sie frei, vollbracht, lass los, die, die du schindest. Du musst nicht mehr so negativ denken. Du musst nicht mehr verzweifeln. Du musst nicht mehr das tun, was du tust. Denn du bist befreit. Du bist kein Knecht mehr der Sünde, sondern ein Knecht Gottes, ein Kind Gottes. Nicht mehr versklavt, erkauft. Du gehörst zu Gott. Und er in dir, welche gewaltigere, größere Gewalt als die Heiligkeit Gottes selber in deinem Leben möchtest du noch? Und er schreit es dem Tod entgegen. Vollbracht! Du hast kein Anrecht mehr über ihn. Deine Kraft lag in der Sünde, die ist aber davongetragen. Ich habe sie getragen. Und so hast du keine Macht mehr über diese Menschen. Vielleicht magst du ihren Körper nehmen, aber sie werden auferstehen in Kraft. Keine Anklage, keine Sünde, kein Tod haben mehr Macht über euch. Was sollen wir antworten auf sein Vollbracht? Amen, so ist es, ja, so sei es. Es gilt mir. Und dann heißt es, das zu sagen, dem verzagten Herzen, uns gegenseitig, uns selbst und den Menschen um uns herum. Leute, es ist schon geschehen, es ist vollendet. Gott hat sein Werk getan. Und hier steht ein wunderschönes Perfekt, ich muss mal zur Sprache kommen. Also hier wird ein Perfekt verwendet und das heißt in meinem Griechischen eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Du kannst nichts mehr tun. Das Werk ist vollendet, Punkt. Hör auf, irgendwas daran zu verbessern, dich besser machen zu wollen vor Gott. Hör auf, irgendwie zu ringen und daran rumzufragen. Es ist getan. Es ist vollbracht. Das sagt Gott selbst und schreit es durch seinen Sohn in diese Welt hinein. Und das heißt, unsere Seelen können an diesem Punkt zur Ruhe kommen. Klagst du dich selber an? Er nicht. Hast du Zweifel, ob du genügst? Er nicht. Fühlst du dich unwürdig? Er nicht. Denkst du, du bist Gott fern? Nein, niemals mehr. Es ist getan. Du bist versöhnt. Es ist vollbracht. Und wie viele verzagte Menschenherzen laufen herum und wissen nichts von der gewaltigen Gegenwart Gottes in ihrem Leben und zweifeln und denken und arbeiten darum. Und ihnen muss gesagt werden, es ist vollendet, vollbracht. Es ist zu Ende gekommen, das Leid. Gott hat versöhnt seine Menschen mit sich selbst. Und nimm es im Glauben und erfahre und freue dich daran und feiere mit ihm und rufe den Sieg mit aus über dich und dein Leben und über die anderen. Diese Botschaft muss hinaus. Es ist vollbracht, es ist vollendet und wir können nichts mehr dazu tun. Oh, was für eine Freude, ein Erlösen, ein Aufatmen für alle, die unter sich und ihrem Leben und im Herzen, ihrem Anklagen und Verdammen leiden. Die aber auch ruhelos sind, sich abarbeiten in diesem Leben, Menschen zu gefallen und Gott zu gefallen. Schluss. Wenn Gottes Sohn spricht, mein Werk ist vollendet, dann können wir nichts mehr hinzutun und dann brauchen wir nichts mehr hinzutun. Mein lieber Mensch, es ist vollbracht. Du bist versöhnt, du gehörst mir. Und so ruft das Lamm Gottes seinen Sieg aus, als der, der in letzter Kraft das Gericht Gottes durchstanden hat und dann sein Körper alle Kraft aufgibt. Für ihn vielleicht die dunkelste Stunde zu sein scheint, ist eigentlich die Stunde des Sieges, wie wir Ostern noch mehr sehen werden. Und alles Volk Gottes, das es sieht und staunend zu ihm aufschaut, sagt: Amen, so sei es.